Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 53 von Kreisab. Und ihr habt es gerade schon gehört, es gibt ein neues Intro. Ich hoffe, es gefällt euch und es wird euch in den nächsten Wochen und hoffentlich Jahren weiterhin begleiten, wenn ihr regelmäßiger Hörer dieser Sendung seid. Regelmäßige Gäste habe ich natürlich auch. Einer, der ist immer mit dabei und den begrüße ich jetzt, Christian Stein von Handballwort. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Und ein Gast, der auch regelmäßig bei uns mit dabei ist, ist Stefan Flom von der Handballwoche. Hallo Stefan.
Hallo Christian, hallo Sascha, ich grüße euch.
Ja, diese Woche sprechen wir mal etwas ausführlicher über ein Thema, das sonst sehr oft zu kurz kommt, nämlich der EHF Cup, weil er so ein bisschen untergeht im Schatten der Champions League. Aber natürlich, wenn der HSV Insider schon mit dabei ist, soll der Hamburger Sportverein, der Handball spielt, auch Thema sein. Stefan, ich musste lesen, dass Jogi Bitter eventuell vor einem Wechsel zu den Rhein-Neckar-Löwen steht. Zumindest wurde das spekuliert. Ich glaube von der Mopo in Hamburg, wenn mich nicht alles täuscht. Was kannst du dazu sagen?
Also ich würde das tatsächlich als Spekulation derzeit abtun wollen. Sicherlich der Vertrag von Jogi Bitter läuft aus. Das ist ja nicht der einzige bei weitem beim HSV, der ausläuft. Der Trainer hat auch nur noch dieses Jahr Vertrag. Ich glaube, der Vertrag von Pascal Henz läuft aus. Aber da ist passiert einiges. Christian Fitzek hat gesagt, er will Ende des Jahres anfangen, die entscheidenden Gespräche zu führen, der Geschäftsführer. Und fest steht, dass Jogi Bitter in Hamburg wohl nicht mehr das Geld verdienen wird, was er in den letzten Jahren verdient hat. Der Torwartmarkt ist in Bewegung, dadurch, dass Niklas Landin zum THW Kiel wechselt. Und ich glaube, es war der Appelgren aus Melsungen, war da auch schon im Gespräch bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ich schätze Jogi Bitter eigentlich so ein, dass er mit seiner Familie in Hamburg sehr gesettelt ist und auch gerne in Hamburg bleiben möchte. Keine großen Ambitionen hegt, nochmal unbedingt des Geldes wegen zu wechseln, auch wenn das der letzte Vertrag sein wird, den er höchstwahrscheinlich sein wird, den er unterschreibt. Ich denke, wenn er zu finanziellen Einbußen bereit ist, dann stehen die Chancen sehr gut, dass er weiter in Hamburg bleibt.
Jetzt sagen meine Informationen, wenn sie denn stimmen, dass der HSV nochmal Unterlagen einreichen musste bei der HBL bis zum, war es der 1.11. oder der 15.11. oder der 1.12. Vielleicht kannst du mir da mal weiterhelfen. Was weißt du da?
Also ich meine, das ist der normale Termin, den sämtliche Bundesligisten erfüllen müssen, da die HBL ja ihr Lizenzierungsverfahren umgestellt hat und jetzt eben nicht mehr das Kalenderjahr sieht, glaube ich, sondern Spielzeiten sieht. Und also ich weiß nicht, ob Christian da noch nähergehende Informationen hat. Ich glaube, dass das derzeit ein normaler Schritt im Lizenzierungsverfahren für die kommende Spielzeit ist.
So sind auch meine Informationen. Das hat, glaube ich, auch Holger Kaiser mal gesagt. Es sind letztendlich alle Vereine müssen quartalsmäßig über ihre Wirtschaftlichkeit berichten. Der HSV natürlich auch. Und letztendlich war ja auch nicht nur beim HSV die Lizenz bei einigen an Auflagen geknüpft. Und dann wird vielleicht auch da beim HSV die ausführlichere Berichtspflicht vorgelegen haben gegenüber dem einen oder anderen Verein. Aber das sind ganz normale Sachen und wir müssen jetzt, glaube ich, nicht darum bangen, dass der HSV plötzlich während der Saison irgendwie aufhört, Handball zu spielen.
Zumal man jetzt noch eine neue Partnerschaft schließen konnte, nämlich mit der Deutschen Bahn. Ich nehme an, Stefan, dass das auf jeden Fall auch ein schöner Erfolg ist nach außen, den man durchaus nett präsentieren kann.
Auf jeden Fall. Ich meine, ob das nun so gut ist, wenn die Lokführer wieder querschießen, das weiß man nicht. Aber nein, also es ist schon ein Signal auch, dass der HSV nach wie vor da ist, dass der HSV auch in der Lage ist, hochkarätige Partner zu akquirieren. So, und ja, beim HSV wird das auch alles sehr positiv gesehen. Und die Bahn freut sich eigentlich auch, obwohl sich die natürlich über jede positive Schlagzeile freut derzeit.
Ja, das ist wohl wahr. Allerdings muss man ja jetzt dazu sagen, dass auch die sportliche Lage in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist. Man hat sich enorm stabilisiert. Man hat auch eine kleine Siegesserie hingelegt zwischendurch. Wir waren am Anfang der Saison sehr, sehr kritisch mit der Mannschaft. Hat sich das jetzt alles auf einmal umgedreht? War es der Spielplan? Was ist aus deiner Sicht der Grund, warum es jetzt deutlich besser läuft? Auch wenn natürlich zum Beispiel so ein Sieg wie gegen den Bergischen HC relativ glücklich zustande gekommen ist.
Es ist schon so, dass ich eine klare Aufwärtstendenz gesehen habe. Dann aber gab es mit dem Spiel in Minden so einen Knacks, wo wohl, ich habe das Spiel leider nicht sehen können, wo sie wirklich desolat gespielt haben. Und beim Spiel gegen den Bergischen HC haben sämtliche Kollegen der von der Hamburger Morgenpost neben mir, ich auch, wir hatten unsere Texte eigentlich alle schon mit einer HSV-Niederlage fertig und dann drehen sie das Ding nochmal. Ich sehe den eigentlichen Aufwärtstrend momentan sogar so ein bisschen gestoppt, weil der HSV nicht in der Lage ist, 60 Minuten auf einem konstant hohen Niveau spielen zu können. Sie fangen entweder schlecht an und das haben sie jetzt sowohl gegen den Bergischen HC gemacht, als auch gegen die Schweden. Wunderbar. Im EHF-Pokalspiel, da fehlt die Konstanz. Und das ist das, was Trainer Christian Gaudin auch immer sagt. Das ist das, woran er arbeiten muss. Nur irgendwann muss es dann tatsächlich auch kommen. Sicherlich fallen derzeit mit dem Henrik Toft Hansen, der sich ja das Siebbein gebrochen hat, eine Verletzung, von der ich noch nie in meinem Leben gehört habe, und Stefan Schröder mit einer Fingerverletzung zwei extrem wichtige Leute aus. Aber trotzdem, die Konstanz muss einfach wieder kommen.
Gerade hinter Toft Hansen fehlen natürlich dann da auch die Alternativen.
Zumal der zweite Kreisläufer auch verletzt ist, der Tim Oliver Brauer, der aus der U23 hochgekommen ist, der hat eine Knöchelverletzung. Sie haben dann immer noch Matti Flohr, der ja bekanntermaßen überall spielen kann, aber da muss schon noch was kommen.
Wie du sagen würdest, das kann keine Dauerlösung sein, allerdings, ja. Wie lange wird denn Toft Hansen ausfallen, weiß man das?
Ich meine, es waren 3 Wochen, also das geht. Das wird dann noch bis zur WM-Pause auf jeden Fall, schätze ich, wird er ausfallen.
Gut, das ist ja ein überschaubarer Zeitraum. Ja. Ich dachte jetzt, also ich habe von dieser Verletzung auch noch nie gehört, dass das vielleicht ein wenig länger dauern würde. Aber Christian, ein wenig ist das ja auch zu erklären, diese fehlende Konstanz über 60 Minuten damit, dass man fast immer mit den gleichen Akteuren auflaufen muss. Da gibt es wenige Optionen von der Bank.
Ja, also der HSV hat natürlich auch eine Vielzahl an Spielern abgegeben. Von daher ist der Stamm, der dann durchspielen muss, schon relativ überschaubar auf den Positionen. Zumal man ja dann auch noch die einigen Ausfälle zu kompensieren hat. Ja, deswegen sind dann immer die gleichen Spieler letztendlich gefordert, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Und in den letzten Spielen kam dann auch der Gegner so ein bisschen dem Ganzen zugute. Also das Spiel gegen den Bergischen HC, das kann man eigentlich ja nicht mehr gewinnen.
Nee, was eben noch dazu kommt, Adrian Fahl hat auch wieder enorme Probleme mit seinem Ellbogen, mit dem linken. Und da haben wir nun auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass gerade auf dieser Position, der halbrechten Rückraumposition beim HSV, ja eigentlich gar nichts passieren darf. Nur da wird man sich dann auch wohl durchhangeln jetzt, obwohl natürlich vor der WM-Pause mit den Spielen in Flensburg, die noch kommen, und zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen noch ein paar echte Brocken auf die Hamburger warten.
Das ist wohl wahr, aber jetzt hat man sich erstmal ja für die Gruppenphase des EHF-Cups qualifiziert über die Auswärtstorregel. Musste das nochmal so spannend werden oder hat der HSV da einfach nur wieder geschludert?
Sie haben auf jeden Fall wieder schlecht angefangen. Sie haben den Leo Larsen, die neue Nummer 1 der Schweden, nachdem sich ja Dan Beutler, worauf wir wohl noch zu sprechen kommen werden, Richtung Iran verabschiedet worden ist, den haben sie berühmt geschossen, haben teilweise, glaube ich, sogar mit 6 Toren hinten gelegen, haben in der 50. Minute das erste Mal, glaube ich, in Führung gelegen und dann sich wirklich mit letzter Kraft, mit dem letzten Tropfen Sprit im Tank für die Gruppenphase zu qualifizieren.
Das ist eine knappe Sache gewesen. Was die Gruppenphase angeht, Christian, da ist am Donnerstag die Auslosung und ich habe es ja eben schon gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen intensiver auch über den EHF-Cup sprechen. Auch eine zweite deutsche Mannschaft, nämlich die Füchse Berlin, ist über die Auswärtstorregel weitergekommen.
Ja, gut, man hat im Vorfeld schon gewusst, dass die Spiele gegen Nantes wirklich Duelle auf Augenhöhe auch sein sollen. Von daher kann das im EHF-Cup immer mal passieren. Das Polster aus dem Hinspiel, 5 Tore, das ist so ein normales Polster für eine EHF-Pokalpartie. Und das kann dann aber auch eben genauso schnell in die andere Richtung gehen. Von daher, sicher hätte das nicht sein müssen, aber man sieht dann halt, wie gut man dann über die Auswärtstorregel ja auch noch zu einem Erfolg kommen kann und wie wichtig deswegen diese torarme Hinspielpartie letztendlich war.
Genau, 23-18 hatten die Füchse zu Hause gewonnen, 23-28 dann in Nord verloren, also ähnlich knapp war es dann ja auch wie beim HSV, 27-29 hatten die Hamburger das Hinspiel verloren, gewonnen natürlich und das Rückspiel mit 26-28 verloren, also da war es nochmal richtig, richtig eng, nochmal viel enger als bei den Füchsen sozusagen. Die MT Melsung übrigens, das wollen wir nicht unterschlagen, ist auch weitergekommen, der souveränste Erfolg war das nämlich, 31-24 hatte man gegen Tatran Preschow, so heißen sie, das Hinspiel gewonnen und mit 25-26 dann jetzt am Wochenende verloren, aber insgesamt, glaube ich, ein souveräner Einzug in die Gruppenphase. Ein bisschen was zur Auslosung, Christian, wie läuft das ab? Die Füchse sind ja nur in Topf 3 und der HSV und Melsungen sind in Topf 1.
Ja, also die Lostöpfe, die ergeben sich diesmal nicht unbedingt aus der richtigen Setzliste, sondern da schaut die ERF auch darauf, dass zum Beispiel der HSV und die Füchse sich spielplantechnisch auch aus dem Weg gehen, so dass man nach Möglichkeit auch den Fernsehstationen ein Angebot machen kann, immer eine Partie zu übertragen. Im ERF-Pokal kommen die deutschen Fernsehstationen dem aber nicht sonderlich gerne nach. Also von daher wird das Ganze erstmal weiter unter Ausschluss der Öffentlichkeit, glaube ich, in Deutschland stattfinden. Vielleicht können wir uns da auf die ein oder andere Partie bei Laola einfreuen. Und deswegen sollte man da nicht auf die reine Position unbedingt schauen, sondern gucken, was man für mögliche Gegner hat. Hamburg und Melsungen können nicht auf Porto und Konstanza treffen. Die Füchse Berlin sind vor einer Reise nach St. Petersburg, nach Velenje oder Eskilstuna sicher. Von daher, eine deutsche Mannschaft dürfte mit Sicherheit auch auf eine dänische Mannschaft treffen, weil die beiden dänischen Vertreter Skjern und Holstebro beide in Lostop 4 sind. Und ja, wird schon ganz spannende Partien geben.
Das ist relativ ausgeglichen besetzt. Einen großen Favoriten, den kann man eigentlich nicht wirklich ausmachen, oder?
Nein, ich sehe da keinen. Also gut, Konstanta als Final Four-Teilnehmer der vergangenen Saison. Füchse, HSV, Melsung, das ist schon ein bunter Strauß, der da zusammen ist. Und die ganz großen Exoten sind ja nun auch raus. Dass sich auch, denke ich, für die deutschen Mannschaften der Reisestress so einigermaßen in Grenzen halten wird. Denn Russland, ich weiß gar nicht, war Volgograd jetzt auch noch in der dritten Qualifikationsrunde mit dabei? Also das wäre ja schon wieder eine Katastrophe gewesen. Aber ich denke mal, das weiteste Östliche dann mit St. Petersburg und dann Richtung Westen nach Porto, damit kann man eigentlich ganz gut leben.
Das glaube ich auch, dass man damit einigermaßen leben kann. Wir leben jetzt erstmal mit einer kurzen Pause und gleich sprechen wir dann ein bisschen über die DKB-Handball-Bundesliga. Da wurde ja auch gespielt. Ein bisschen Frauenhandball gibt's. Und dann haben wir noch die ein oder andere nicht ganz so lustige Anekdote für euch vorbereitet. Ihr hört Kreisab, Episode 53. Nach wie vor bei mir sind Christian Stein von Handball World und Stefan Flom von der Handballwoche. Wir wollen jetzt ein wenig schauen auf das, was in der DKB Handball Bundesliga am Wochenende so los war. In der Champions League kurz zusammengefasst, der THW Kiel hat gegen Zagreb gewonnen, die Rhein-Neckar-Löwen haben in Montpellier gewonnen und die SG Flensburg-Handewitt in einem sehr, sehr schönen Spiel, wie ich fand, gegen KIF Kolding Kopenhagen. Aber da wir in den letzten Wochen so ausführlich darüber gesprochen haben, ging es heute ein wenig mehr um den EHF Cup. Jetzt eben um die Handball-Bundesliga. Baling hat ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselspiel gewonnen gegen den TBV Lemgo. Und Stefan, du bist jetzt nicht in Lemgo vor Ort, aber wenn du aus der Ferne betrachtest, was da los ist, kannst du auch nicht wirklich glauben, oder?
Nee, zumal der TBV ja eigentlich in der vergangenen Saison mit dem jungen Trainer Pfannenschmidt wirklich Schritte nach oben gemacht hat. In diesem Jahr scheint es einfach nicht zu passen. Nicht? Dann werden eben auch Spiele knapp verloren. Und wozu Lemgo in der Lage ist, das haben sie ja am Anfang gezeigt mit den Spielen auch gegen den THW Kiel, das sie gewonnen haben. Aber ja, wird hartes Brot. Nicht? Jetzt sind 4 Punkte Rückstand auf Erlangen. Gut, sie haben ein Spiel weniger. Minden ist auf dem 15. Platz der erste Nicht-Abstiegsplatz derzeit, auch mit 10 Pluspunkten. Da muss einiges passieren, dass sich der TBV da noch wieder unten rausspielt. Zumal Mannschaften wie Erlangen eben auch durchaus in der Lage sind zu punkten und auch die dahinter sind. Also Bietigheim mit den Verstärkungen, die sie gehabt haben, die werden auch nicht locker lassen. Ich erwarte, dass das der Abstiegskampf in diesem Jahr spannend wird, wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr.
Auf welche Mannschaften würdest du setzen, wenn du dich festlegen müsstest, wer absteigt? Das ist ja hier eine relativ beliebte Frage, mal alle paar Wochen.
Ja, da möchte ich im Moment, würde ich da kein Geld drauf setzen. Das wäre so ähnlich wie auf dem HSV, auf dem erfolgreichen HSV in der Fußball-Bundesliga zu setzen. Das würde ich derzeit auch nicht tun. Da wird noch so viel passieren. Also ich möchte da ganz ehrlich keine Prognosen abgeben derzeit.
Oh, aber das ist ja hier eine Sendung der klaren Worte. Da muss jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische.
Jetzt kommst du wieder mit klaren Worten. Nun gut, also ich denke schon, dass die Aufsteiger mit in der Verlosung dann sein werden, auf jeden Fall. Wo ich Erlangen da derzeit am stabilsten ansehe. Und Balingen und Minden sind auch noch nicht aller Sorgen ledig. Sagen wir mal, zwei Aufsteiger mit Bietigheim und Friesenheim könnte es treffen. Und zwei, die momentan auch mit unten drin sind, aber derzeit noch Hoffnung haben. Und dazu rechne ich dann tatsächlich Lemgo, Minden und Balingen.
Okay, dann freue ich mich, dass du hier jetzt nicht den Bergischen HC genannt hast in den Viktor Szilagyi Außenstudios.
Ja, die haben mich jetzt gegen den HSV tatsächlich überzeugt. Das ist eine Mannschaft, die sehr breit aufgestellt ist, die auf den Punkt genau spielt. Also die werden noch, und auch mit dem Hinze als Coach, der weiß, glaube ich, auch sehr genau, was er tut, die werden relativ sicher, glaube ich, sein.
Würdest du dich da dem Stefan anschließen, Christian? Ich setze jetzt gerade hier auch, kann man nicht sehen, die Pistole ein bisschen auf die Brust bei dieser Frage?
Ja, ich würde den BHC bei den Teams, die im Abstiegskampf stecken, durchaus noch mit drin sehen, weil auch die Tordifferenz nicht die beste ist. Aber klar, also sie haben die Qualität, in diesem großen Mittelfeld zu schwimmen, also wo auch der HSV praktisch oder die Füchse Berlin noch mit dazu zählen. Das sind auch nur 3 Punkte Rückstand. Also sie könnten ja theoretisch auch vor dem HSV stehen, wenn sie nicht diese unnötige Auswärtsniederlage in der Hansestadt sich da geleistet hätten. 4-mal letztendlich die Chance auf dem Tablett gehabt, die Partie für sich zu entscheiden und dann noch zu verlieren. Das ist ziemlich bitter gewesen.
Das war in der Tat bitter aus BHC-Sicht. Sonst stünde man übrigens ja vor dem HSV auf Platz 7. Ich glaube aber auch mit dem 13. Platz und gerade 15 zu 17 Punkten kann man im Bergischen Land mehr als zufrieden sein. Nicht ganz so zufrieden wird man in Göppingen sein. Man hat am Wochenende, wenn auch knapp, mit 27 zu 29 beim TuS in Lübecke verloren. Die Göppinger, bislang eigentlich auf Europapokalkurs, mussten in den letzten Spielen ein bisschen federn lassen. Liegt natürlich dann auch am Spielplan, da haben wir auch schon drüber gesprochen in dieser Sendung. Dennoch gehen wir mal ein bisschen weiter hoch in die Tabelle, auch mit Bezug auf den HSV. Christian hat gerade gesagt, das Mittelfeld ist sehr, sehr breit besetzt, Stefan. Magdeburg, aus meiner Sicht allerdings da so der Favorit ein bisschen, sich hinter den großen drei zu etablieren. Würdest du das ähnlich sehen?
Ich sehe da eigentlich Göppingen und Magdeburg auf Augenhöhe und für mich gehört Berlin eigentlich vom Potenzial auch mit dazu. Also das ist ein Dreikampf, der sich dann hinter den Top-Teams entwickeln wird. Also ganz nach oben kommt von denen keiner mehr ran. Man muss sehen, Flensburg hat jetzt 2 Spiele weniger als der THW und die Rhein-Neckar-Löwen mit 4 Punkten, nee, mit 6 Punkten Rückstand. Das können sie dann auf 2 Punkte Rückstand verkürzen. Und dann hat man das Trio, das vorweg marschiert und danach geht es dann um, wie heißt das so schön, the best of the rest. Und unten wird es dann auch wieder spannend werden.
Ich finde es ja ganz schön, dass wir dieses Jahr wieder so eine tolle, spannende Saison haben in der DKB Handball-Bundesliga. Ich glaube, dass man fast jedes Wochenende mittlerweile in die Halle gehen kann und man weiß nicht, wie das Spiel ausgeht. Viele, viele überraschende Ergebnisse und überraschende Meldungen übrigens auch aus der Handballwelt. Da wollen wir auch noch kurz drauf eingehen. Denn was mussten wir da von Dan Beutler lesen? Er geht in den Iran, um alte Rechnungen zu begleichen. Stefan, was kannst du uns erzählen? Also dazu, das ist ja...
Ich weiß nicht, ob er Streit mit Khomeini gehabt hat, um da alte Rechnungen zu begleichen. Die alten Rechnungen scheinen wohl aus Hamburg zu sein. Das, den Stein ins Rollen brachte wohl ein Artikel aus Schweden, der dann auch weiter verbreitet wurde, dass Dan Beutler wohl aus seiner Hamburger Zeit noch Schulden hat. Die Kollegen von Handball World haben dann ja nachgelegt. Da kann Christian vielleicht gleich noch was dazu sagen. Ich habe nur von Flensburger Kollegen gehört, dass Dan Beutler wohl auch in seiner Flensburger Zeit ein eifriger Sammler und wohl auch Nichtbezahler von Strafmandaten aller Art gewesen sein soll.
Okay, das ist natürlich nicht besonders clever. Ja, Christian, angeblich weißt du mehr, dann erzähl doch mal.
Ja, also wir hatten die Meldung letztendlich rausgefunden gehabt. Der Verein Kristianstad hatte das als kurze Pressemitteilung bekannt gegeben. Die großen schwedischen Zeitungen haben dann entsprechend nachgelegt, wo sich auch sowohl Dan Beutler wie auch die Vereinsführung von Kristianstad entsprechend geäußert hatten. Es geht da wohl um Forderungen von der Hamburger Sparkasse, worum es auch immer geht. Also die Spekulationen gehen letztendlich da in die Richtung auch diese große Immobiliengeschichte, in die ja relativ viele Handballer damals investiert hatten und wo da einige doch Probleme mit hatten. Ob es bei Dan Beutler auch so der Fall ist, aber es scheint wohl um eine richtig große Menge zu gehen. Und er spielt letztendlich jetzt nur für einen iranischen Verein, der nämlich dann in Katar praktisch um die asiatische Champions League spielt. Übrigens an der Seite eines gewissen Marcin Liewski. Und letztendlich der Sieger qualifiziert sich dann ja auch für den Super Globe. Das ist, glaube ich, so dieses Ziel, was dahinter steckt. Und da wird man sehen, wie viel Geld da geflossen sein wird. Aber scheinbar war es genug Geld, dass er für das restliche halbe Jahr auf seine Dienste in Kristianstad verzichtet. Weil der Verein hatte ihm ein Ultimatum gestellt, entweder oder.
Und er hat sich dann für den Iran bzw. die Champions League in Asien in Katar entschieden. Wünschst du dir manchmal, wenn du solche Meldungen liest, dass die Spieler jetzt nicht nur unbedingt im Handball, sondern generell einfach mal ein bisschen besser beraten werden, ein bisschen ehrlicher beraten werden, dass sowas nicht passiert?
Berater sind natürlich eine ganz wichtige Klientel mittlerweile im Handballbusiness. Sicher gibt es da gute Berater auch, die die Karriere des Spielers im Vordergrund haben und wirklich auch mal sagen, wir verzichten auf das ein oder andere Geschäft oder den ein oder anderen Euro beim Wechsel. Letztendlich werden ja auch die Berater immer provisionsabhängig bezahlt und haben natürlich da immer ein Interesse, großen Umsatz zu machen, gerade aber auch mit dieser Immobiliengeschichte. Da sind halt haufenweise Spieler damals drauf reingefallen und da wünscht man sich natürlich, aber das war damals auch so eine Zeit. Ich glaube, die hat sich aber mittlerweile auch gebessert und da sind die Spieler vorsichtiger geworden. Aber das war damals vor 3-4 Jahren oder so eine gewisse Zeit, wo viel Geld im Umlauf war und jeder irgendwie gedacht hat, ich mache jetzt noch mehr. Nicht jeder hat dann in Rennpferde investiert wie Johann Schillstrand, die dann auch noch Geld einspielen. Also von daher, da wünscht man sich natürlich immer einen guten Berater.
Ja, ich habe mitunter das Gefühl, dass einige Spieler dann tatsächlich auch beratungsresistent sind und denen ist dann wohl tatsächlich nicht mehr zu helfen.
Das ist eine klare Aussage. Hast du denn da persönlich Erfahrungen gemacht aus Gesprächen, wenn du dich mal mit irgendjemand unterhalten hast? Oder wie kommst du so zu so einer klaren Meinung?
Also ich finde es eigentlich unglaublich, wie man jetzt auf die Idee kommen kann, eben aus dem laufenden Vertrag raus, sich in den Iran einkaufen zu lassen, selbst vor dem Hintergrund, dass man damit alte Schulden ablösen kann. Also das ist, man muss ja auch sehen, was man sich dann für die Zukunft auch kaputt macht. Denn wenn das Engagement dann im Iran vorbei ist, was passiert dann? Das ist ja die Frage, die er sich eigentlich vorher stellen muss. Und wenn da dann eben auch kein Berater unterstützend eingreift, ja, dann ist einem wirklich nicht mehr zu helfen.
Vielleicht der Nachfolger von Yogi Bitter beim HSV? Hm?
Ich glaube kaum.
Gut, dann hätten wir das Thema auch abgehakt und eine Sache, die wir dann noch kurz ansprechen wollten, Frauenhandball übrigens, gibt es in einer weiteren Sondersendung, eine gibt es ja schon aktuell, Vorschau auf die Europameisterschaft, die am 7. Dezember startet, eine weitere dann auch mit dem Kollegen Christian Stein und Björn Parzen, gibt es am Donnerstag oder am Freitag, das steht noch nicht ganz fest, wahrscheinlich Donnerstag schon, ja, Handballmagazin und wahrscheinlich auch Handballtime oder beides oder wie auch immer, stehen eventuell vor dem Aus. Jetzt sind wir alle Kollegen und lesen natürlich gerne auch nette Artikel. Ist schon schade, wenn man sowas mitbekommt.
Also ich würde es extrem bedauerlich finden, wenn diese etablierten Magazine verschwinden würden. Ich bin so ein alter Printfahrensmann. Ich habe 1986 tatsächlich über ein Handballspiel meinen ersten bezahlten Artikel geschrieben. Print ist und bleibt ein schwieriges Geschäft. Christian ist da im Internet, setzt da auf modernere Zeiten. Aber ich habe beide stets gerne gelesen.
Ist aber ein bisschen Lauf der Zeit, Christian, oder? Ihr merkt das ja auch bei den Aufrufzahlen bei Handball World und ich mit meinem Podcast ja auch ein bisschen. Es entwickelt sich einfach in eine andere Richtung. Es gibt nicht mehr so viele Leute, die ins Kiosk gehen und sich da eine Zeitung holen.
Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Also zumal, wenn ich jetzt selbst in einer Großstadt wie Köln ans HM kommen will, dann funktioniert es nur, wenn ich zum Hauptbahnhof fahre. In anderen Kiosken habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, die Zeitung zu erwerben. Also bleibt mir dann entweder nur ein Abo oder halt der wirklich dann immer jedes Mal der Weg bis zum Bahnhof. Also die Verfügbarkeit ist ja auch relativ gering. Wenn ich jetzt noch niemals in einer Großstadt wohne, dann bleibt mir wirklich nur noch das Abo und da will sich vielleicht auch nicht jeder drauf einlassen. Das ist dann halt so manchmal eine Schwierigkeit. Die Krise vom Print beginnt übrigens nicht mit dem Online-Zeitalter, sondern die beginnt schon früher, nämlich irgendwann Mitte der 80er Jahre mit der Einführung des Privatfernsehens. Also von daher, wir haben natürlich als Online-Medium bedienen wir letztendlich das Tagesaktuelle. Und so monatliche Magazine, die müssen dann wirklich darauf Wert legen, exklusive Geschichten zu erreichen. Ja, so ein Statistikblock, ja, der ist halt nach einer Woche ist der überholt und dann steht da einen Monat drin. Das ist natürlich ein großes Problem für ein Magazin wie das HM oder auch die Handball-Time letztendlich. Die Inhalte, die man dann präsentieren will, zu finden, das ist sehr zeitintensiv und das ist dann schwierig zu finanzieren.
Das ist in der Tat so. Wir hoffen natürlich, dass beide, also Handballmagazin und Handballtime, eine Möglichkeit finden, weiter zu existieren. Da gibt es ja dann auch immer Berichte, die auch ein wenig mehr in die Tiefe gehen und auch ein wenig mehr in die Tiefe gehen können, als das beispielsweise ja im Internet der Fall ist. Denn es bedeutet ja auch immer ein wenig mehr Recherche. Allerdings bedeutet das auch Anfahrtkosten für die Journalisten und eventuell müssen die da auch mal übernachten und so weiter und so fort. Also es ist nicht immer ganz so einfach. Es muss ja auch genug gekauft werden. Machen wir uns nichts vor, im Endeffekt kommt es ja da auch auf die nackten Zahlen an. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich danke euch, Christian und Stefan, dass ihr mit dabei gewesen seid. Gleich gibt es übrigens wie immer einen Interviewgast und dieses Mal ist Quentin Mahé vom HSV bei uns. Also dranbleiben hier bei Kreisab. Wir sind angekommen im Interviewteil von Kreisab, der wie immer gesponsert wird von niemandem, denn uns fehlt noch jemand, der das macht. Wer also viel Geld hat auf dem Konto, der kann sich gerne melden und ihr hört schon im Hintergrund unser Gast, der lacht schon ein wenig über diese Anmoderation, dann begrüße ich ihn doch direkt mal gleich. Quentin Mahé vom HSV ist in der Leitung, hallo.
Guten Tag.
Dann lass uns doch direkt mal durchstarten und auf die aktuelle sportliche Lage eingehen. Ihr habt gestern die Gruppenphase im EHF Cup erreicht, mit ein wenig Glück aufgrund der Auswärtstorregel. Jetzt hast du selber, glaube ich, ganz gut gespielt, 7 Tore gemacht. Die sprechen ja auch für sich. Insgesamt könnt ihr wahrscheinlich nicht ganz mit der Leistung zufrieden sein.
Ja, die Art und Weise ist natürlich so nicht geplant gewesen. Wir haben sie wahrscheinlich im Hinspiel ein bisschen unterschätzt, muss man ehrlicherweise sagen. Ein unbekannter Gegner mit sehr guten Spielern. Und erste Halbzeit im ersten Spiel gemacht. Und im zweiten Spiel, wie gesagt, hatten wir uns natürlich vorgenommen, das Spiel von Beginn an zu bestimmen. Dies ist uns nicht gelungen und wir sind halt bis zum Ende, haben wir halt um die Quali gekämpft.
Sind diese Leistungsschwankungen, wie jetzt auch gegen Christianstad oder vielleicht auch davor beim Spiel gegen den BHC, für dich irgendwie erklärbar? Ist ja doch ein ständiges Auf und Ab. Ihr habt teilweise sehr, sehr gute Leistungen, habt zum Beispiel in Magdeburg gewonnen, wo nicht viele Mannschaften gewinnen und verliert dann beispielsweise mit 6 Toren in Minden. Wie ist das für dich zu erklären?
Ich denke, dass wir viel konsequenter, disziplinierter, engagierter sein müssten in der ersten Halbzeit. Also in den ersten 10 Minuten vor allem, um den Ton anzugeben.
Seid ihr da irgendwie vom Kopf her noch müde, wenn er ins Spiel reingeht? Kann ja eigentlich nicht sein. Ihr wisst ja, jetzt gleich geht's los.
Ja gut, aber ich meine, die anderen Mannschaften machen auch Video, ne? Das ist ja kein Geheimnis. Und wenn dann die ersten Angriffe nicht funktionieren, dann ist unser Abwehrverhalten, was das Zurücklaufen angeht, ja, lässt ein bisschen zu wünschen momentan. Und ich denke, daran müssen wir beim Training als Mannschaft arbeiten, damit wir das deutlich besser machen. Und wie gesagt, die ersten 10 Minuten nicht gleich 2-3 Tempo-Gegenstöße bekommen.
Also aus deiner Sicht im Prinzip bei euch die Angriffsleistung der Schlüssel, denn in der Regel sagt man ja eigentlich, ist die Abwehrleistung der Schlüssel, um ein Spiel zu gewinnen.
Das sagt man so, ja, das stimmt. Allerdings muss man sagen, ja gut, ich habe jetzt 2 Spiele im Kopf, ja, 3 sogar, also Minden, da hat Jens Fortmann ein super Spiel gehabt zu Beginn. Dann gegen BHC hat der isländische Torwart auch eine sehr gute Leistung gehabt und gestern mit Larsson, der zweite Torwart, vermeintlich etwas schwächer in Anführungsstrichen auch. Also das hat schon seine Gründe. Wir werfen den Torwart ja nicht umsonst an. Der Torwart ist auch darum, Bälle zu halten. Bloß bringen wir uns da jedes Mal in Gefahr.
Jetzt hattet ihr ja, wie du gesagt hast, schon unterschiedliche Leistungen. Da gibt es verschiedene Gründe für. Ist denn der aktuelle Tabellenplatz das, was euer Leistungsvermögen widerspiegelt? Oder denkst du, dass da durchaus mehr drin gewesen wäre?
Ja, was heißt wäre? Die Meisterschaft ist ja noch, läuft ja noch. Also wir haben übermorgen gegen Balingen wieder die Möglichkeit, wieder in den Top 5 anzuschließen. Und ich denke, dass wir momentan da sind, wo wir zurzeit hingehören. Das kann man schon so sagen. Allerdings finde ich, dass wir uns als Mannschaft alle in eine Richtung denken sollten, uns nach oben orientieren sollten.
Also ist der schwache Saisonstart schon ein bisschen weggedrängt?
Ja, das schon. Allerdings kann man natürlich sagen, hätte, wenn und aber. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, durch einen besseren Start wäre der 5. Platz auf jeden Fall jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, am heutigen Tag gesichert, kann man schon so sagen, wenn dann die Leistungen gefolgt sind. Und man kann ein bisschen mit Wehmut zurückdenken. Allerdings sollten wir auf die nächsten Aufgaben natürlich achten.
Barling hast du jetzt schon angesprochen. Trotzdem möchte ich nochmal auf eine Sache eingehen, was vielleicht auch den Saisonstart ein bisschen mit beeinflusst hatte. Ihr hattet im Sommer keine leichte Situation mit dem möglichen Lizenzentzug. Für euch als Spieler war das sicherlich nicht einfach. Wie sehr hat dich persönlich das belastet?
Ich hatte das zweimal mitgemacht, beziehungsweise eineinhalb Mal mitgemacht im früheren Verein in Dormagen, im TSV Bayer Dormagen, wo wir einer Insolvenz knapp entkommen sind. Und ja, und das zweite Mal leider, dass es dazu gekommen ist. Dadurch hatte ich vielleicht ein bisschen Erfahrung, auch trotz meines jungen Alters damals. Nimmt man ja immer mit Sachen mit. Allerdings war das, wie du angesprochen hast, schon eine harte Zeit, wo man wirklich alles mit einbeziehen muss. Sei es Umzug, Interesse anderer Vereine, ob es doch nicht besser ist, hier zu bleiben, wenn es weitergeht, Familie, viele Sachen.
Hattest du in Erwägung gezogen, den Verein eventuell zu verlassen? Wäre das für dich eine Möglichkeit gewesen?
Das war die Hauptfrage, die ich mir gestellt hatte. Also, dass es weitergeht, haben die Verantwortlichen dann oftmals wiederholt und dann kam die Lizenz oder kam keine Lizenzzusage. Dann ging es in letzter Instanz dann doch weiter. Und die Verunsicherung ist natürlich groß in so einer Situation. Und daher auch die Überlegung, auch wegzugehen, obwohl es weitergehen soll, natürlich auch vorhanden.
Und was hat dann für dich im Endeffekt den entscheidenden Punkt ausgemacht, dass du gesagt hast, das Projekt HSV, da kann ich mich mit identifizieren, da bleibe ich weiter dabei?
Ja, familiär, also hier in Hamburg meiner Freundin zu bleiben, war für mich der einfachere Weg. Also nicht umzuziehen ist immer einfacher. Und zudem bekam ich vom Club, vom Verein auch aus das Vertrauen und auch die Sicherheit beziehungsweise ja den Zuspruch, dass ich immer deutlich mehr Spielzeit hier in Hamburg bekommen sollte als das vorherige Jahr. Und letzten Endes war das natürlich die für mich die perfekte Lösung.
Wie sehr ist es für dich da auch ein Vorteil, dass mit Christian Godard jetzt auch ein Landsmann Trainer von dir ist, auch was das Verständnis vielleicht angeht?
Ja, da verstecke ich mich auch nicht davor zu sagen, dass es für mich persönlich, aus persönlicher Sicht natürlich ein Vorteil ist, dadurch, dass wir erstens uns auf Französisch verständigen können, wenn es schnell gehen muss, dass wir letzten Endes uns die Nationalität vereint, sodass wir ja eine besondere Affinität in Anführungsstrichen haben und er einer ist, der mich nach vorne bringen möchte und der mir viel Verantwortung gibt.
Und du möchtest ja auch am liebsten Mitte spielen. Also den Eindruck hat man schon. Du hast zwar auch viel links außen gespielt, zum Beispiel beim VfL Gummersbach, wo du deinen Bundesliga-Durchbruch geschafft hast, aber Mitte ist schon eigentlich die Position, wo du sagst, da fühle ich mich zu Hause.
Ja, in Gummersbach war das auch viel mehr so übergangsweise auch auf Mitte, auf Außen. Ich denke, dass ich da meine Entwicklung auf Mitte gemacht habe und die setze ich jetzt in Hamburg fort. Ich denke, das ist gut für mich, auch ein Zeichen so nach außen hin oder für die Nationalmannschaft zu geben, dass ich meine Rolle einhalten kann und dass ich da meine Leistung bringen kann.
Zum Thema Nationalmannschaft kommen wir gleich noch. Was hat sich denn im Training und taktisch unter Christian Godard im Vergleich zu Martin Schwalb geändert? Wo liegen da die größten Unterschiede?
Godin fordert von uns wenig Taktik, also dass wir so wenig Spielzüge haben wie möglich. Allerdings, dass die Verantwortung am Ende des Spielzugs der wenigen Spielzüge, die wir haben, dass wir den Unterschied zum Torerfolg, dass wir den Unterschied halt aus Individualitäten dann machen. Also es ist vielmehr auch so ein bisschen die französische Mentalität, die einen einfachen Handball sehen möchte und einen Handball, der unkompliziert ist, mit wenig Taktik, sage ich mal, also wenig Spielzügen, allerdings aber die Differenz immer durch Individualitäten gemacht.
Worauf legt er dann bei dir persönlich viel Wert? Was erwartet er von dir speziell, wo du dich vielleicht auch noch verbessern kannst oder musst?
Ich muss mich in vielen Sachen verbessern. Man verändert sich das ganze Leben. Und zwar bin ich Haupttorschütze in der Mannschaft, aber ich muss mich in vielen Sektoren verbessern, so wie zum Beispiel die Disziplin und die Spielanalyse über 60 Minuten. Also ich denke, dass die Spieler auf meiner Position oder dass ein Spieler aus meiner Position das ganze Spiel über 60 Minuten im Hinterkopf haben sollte und dementsprechend agieren sollte, sei es bei den Ansagen auf der Mitte oder halt die verschiedenen Spielphasen halt zu analysieren. Das fordert er von mir, dass ich da mehr Disziplin aufbaue und ja, um weiter zu wachsen einfach.
Interpretiere ich das richtig, dass er im Prinzip mehr Ruhe von dir verlangt während des Spiels?
Ja, ich lebe ja von meiner Schnelligkeit. Eine gewisse Ruhe ist dann dabei nicht immer zu sehen, ehrlich gesagt. Kann man schon so deuten, ja.
Dann hätte ich das einigermaßen richtig verstanden und zumindest ein bisschen Handballkompetenz vorgetäuscht. Wir sind noch nicht am Ende übrigens, was das Interview angeht. Ein paar Fragen haben wir noch. Wir machen jetzt trotzdem erstmal eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit Quentin Mahé vom HSV. Quentin Mahé vom HSV, den alle Kenny nennen, aber der in Frankreich ganz anders genannt wird, ist immer noch zu Gast hier bei Kreisab. Dann sei doch mal so nett und erkläre uns, wie man dich denn in der Heimat nennt und welche Bedeutung das hat und woher das überhaupt kommt.
Richtig ausgesprochen ist mein Name Quentin. Es ist ein Wortlaut oder zwei Wortlaute mit un und en, also en und un, die es halt in Deutschland nicht gibt. Das ist immer ein bisschen schwierig, also sei es bei offiziellen Gesprächen oder irgendwie, sei es nur Strom anmelden oder so, das ist immer so eine Überwindung halt. Jedes Mal, wie bitte? Und buchstabieren Sie das mal und so. Das ist schon nicht einfach. Also jedes Mal immer wieder seinen Namen so eigentlich falsch aussprechen zu sollen, damit die Leute das verstehen. Eine bestimmte Bedeutung hat es nicht, soweit ich weiß. Allerdings wird das normalerweise mit QU geschrieben, also auf Deutsch Quentin ausgesprochen. Und meine Eltern haben sich für K entschieden, meine Oma ist Schwedin und dort werden viele Wörter mit K geschrieben und diese Tradition haben sie bei meinen Geschwistern auch beibehalten.
Und dein Spitzname in Frankreich ist ja auch ein ganz anderer.
Ja, meine Mutti nennt mich anders, aber das tun Mütter immer.
Okay, gut, dann hätten wir da auch was dazugelernt, um nochmal auf das Dazulernen übrigens zurückzukommen, was wir eben ja schon angerissen haben. Du hast ja auch gesagt, du brauchst ein bisschen mehr Ruhe im Spiel, zumindest war das der Kern deiner Aussage. Gibt es noch andere Punkte, wo du besser werden musst, vielleicht im physischen Bereich, in der Wurfauswahl, wo siehst du da noch Potenzial?
Ja, im physischen Bereich arbeite ich jeden Tag. Ich meine, das ist meine Physiologie, ich bin so gebaut. Mein Vater war da anders, ist ein anderer Spielertyp. Es wird mir auch vorenthalten, nicht vorenthalten, sondern oft werde ich gefragt, warum ich die Gene nicht meines Vaters bekommen habe. Das kann ich dann den Personen dann leider nicht beantworten. Es ist halt so, im physischen Bereich arbeite ich so gut es geht weiter. Und ich bin immer der Überzeugung, dass jeder Spieler mit seinen Qualitäten spielt. Verbessern sollte ich mich, wie gesagt, viel mehr so um die Spielstruktur auch, so die Intensitäten auszuwählen, wann man Gas geben sollte, wann die Handbremse gezogen werden sollte, wer gut drauf ist, ja, die Schwäche, vor allem die Schwäche der Abwehr auch auszutüfteln, wo es da Schwächen gibt, wo kann man da Big Points sammeln und sowas. Also viel mehr in der Hinsicht und auch sei es jetzt die zweite Welle und die Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen, das gehört alles dazu.
Und Abwehrarbeit, wie sieht's damit aus?
Ja, ich sag's offen, ich würde gerne auf der 2 decken und ein Spiel über 60 Minuten auf der Mitte gestalten können. Ich glaube, das ist aber, das ist vielleicht noch zu viel verlangt, sich auf beide Seiten des Spielfelds zu konzentrieren. Also ich denke, dass ich auf der 1 ja ein bisschen verschont bleibe. Das ist, glaube ich, des Trainers Wahl, das so zu machen. Wie gesagt, auf der 2 zu decken, braucht man ein bisschen mehr Erfahrung und vielleicht ein paar Kilos mehr.
Da hast du ja noch ein bisschen Zeit, was die Erfahrung angeht. Du bist ja noch relativ jung. Du hast ja mehr oder weniger von deinem Vater den Handball schon in die Kinderschuhe gelegt bekommen. Gab es irgendwie Alternativen für dich sportlich oder war das immer nur Handball?
Ich habe Fußball gespielt, so wie jeder kleine Junge. Tennis auch und war sogar bei einem C-Jugend-Probetraining bei Borussia Mönchengladbach. Die sagten, komm mal wieder für die Abwehr und Mittelfeld. Aber ich habe gesagt, nee, ich möchte Handball spielen, das ist mein Weg.
Da kann man auch ein paar Türchen mehr machen. Ja, jetzt hast du gerade schon angesprochen, du hast in der Jugend auch andere Sportarten gemacht. Du bist sehr, sehr jung nach Deutschland gekommen mit deinem Vater, der hier viele Jahre ja auch gespielt hat. Was ist denn deine Heimat, Frankreich oder Deutschland?
Frankreich.
Oh, das ist eine klare Antwort. Es kam also für dich irgendwie nie in Frage. Hat der DHB mal angefragt, im Jugendbereich auch gesagt, hast du nicht mal Lust, irgendwie für uns aufzulaufen?
Ja, das war zu Beginn, da bin ich, glaube ich, 16 gewesen, 17. Und da waren wir gerade 8 Jahre in Deutschland. Und ab 8 Jahren, glaube ich, vielleicht hat sich das bis dahin noch geändert, konnte ich, also das hatte ich das Recht, die deutsche Staatsbürgerschaft anzufordern. Dann hatte ich damals mit Klaus-Dieter Petersen gesprochen, der damalige Jugendtrainer der Nationalmannschaft Deutschland. Der sagte, wir wären bereit, mit dir zu arbeiten, wenn du dich dafür entscheidest. Allerdings war es für mich keine Riesensache, weil ich im Herzen und mein Papa war auch Franzose, also Französischer Nationalspieler. Deswegen, das hat sich schnell erledigt, die Frage.
Kannst du dann verstehen, wenn andere so, ja, alle 2, 3 Jahre irgendwie die Nation wechseln, um dann vielleicht mal bei einem Turnierchen für die neue Nationalmannschaft aufzulaufen? Denn das hört sich schon so an, als wäre das für dich gar nicht in Frage gekommen, jemals für ein anderes Land als Frankreich aufzulaufen.
Nö, wird auch nie in Frage kommen. Ja, ich denke, das ist immer auf das Finanzielle zurückzusehen. Vielleicht profitieren dann manche Spieler, manche Stars davon, immer die Nationalitäten zu wechseln oder so, durch Vereinbarkeiten oder irgendwie. Sollte man sich nicht unbedingt angucken, beziehungsweise ein Vorbild daraus ziehen.
Das ist eine sehr, sehr positive Einstellung, wie ich finde, habe ich ja auch oft genug in unserer Sendung schon gesagt. Ich finde, wenn man mal für ein Land gespielt hat, dann kann man da auch seine Karriere für beenden. Ja, dann kommen wir nochmal auf ein paar andere Fragen zu sprechen. Dein Patenonkel, Susu Ole. Der ist ja auch ein bekanntes Gesicht im Handball, ist ja auch oft als Experte bei uns hier in der Sendung zu Gast und in seiner Funktion als Kommentator im französischen Fernsehen sieht er dich ja auch regelmäßig. Wer kritisiert dich denn mehr, dein Vater oder dein Patenonkel?
Mein Vater. Das ist gar nicht mein Patenonkel, der ist mein Berater, kennt mich seitdem ich geboren bin, okay. Aber er ist Patenonkel meines Bruders.
Oh, dann liegt da eine Verwechslung vor. Muss ich dann den Kollegen Christian Stein rügen, der mir diese Informationen mitgeteilt hat. Aber dann ist also die Frage im Prinzip erledigt, mit wem du häufiger auch darüber sprichst oder nimmst du von beiden gleich viel Rat an? Wie ist da der Austausch?
Mein Vater, seitdem ich hier nach Hamburg gezogen bin, ein bisschen weniger, weil er hat auch mit seiner zweiten Ligamannschaft in Frankreich viel zu tun. Ist auch sehr beschäftigt. Also wir versuchen uns schon so oft es geht zu sprechen und er möchte wissen, wie es mir hier geht und auch taktische Sachen möchte ich von ihm auch dann und auch dann hören. Allerdings habe ich, glaube ich, mehr mit meinem Berater, mit Susu, so als ja, wie soll ich das sagen? So, er war kein zweiter Vater für mich, aber so ein Onkel ja schon. Und dadurch, dass wir fast Nachbarn waren in Gummersbach und ich da in Anführungsstrichen groß geworden bin, im handballerischen Sinne, habe ich mit ihm mehr Kontakt.
Kommt er dann auch mal regelmäßig in die Halle und sagt, hier, guck mal, Kenny, das musst du aber anders oder besser machen? Oder ist das im Prinzip ja fast kaum möglich? Also diese Berater, Susu kennen wir natürlich hier sehr, sehr gut und wissen wir auch sehr zu schätzen, die haben ja immer so ein negatives Image, aber das kannst du wahrscheinlich dann von Susu gar nicht sagen, vor allem wenn du ihn schon so lange kennst. Wie wichtig ist das für dich, dass du so ein gutes Vertrauensverhältnis zu deinem Berater hast?
Ja, sehr wichtig, weil Susu ist einer, der immer das Wohl des Spielers im Vordergrund setzt, egal welche Angebote er hat für den Spieler, er würde immer das Wohl des Spielers bevorzugen und nicht die des Geldes, sage ich mal. Das schätze ich sehr und ich bin von seiner Arbeit sehr überzeugt und ja, würde ihn immer empfehlen, auch für junge Spieler, da er gerne mit jungen Spielern halt arbeitet. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, dass da der Kontakt besteht. Es ist nicht so, dass er wirklich ins Taktische reingeht und was ich besser machen könnte und so. Das ist vielmehr so die allgemeine Einstellung, die Ausstrahlung, die ich haben sollte auf dem Spielfeld und sowas. Die sprechen wir des Öfteren an.
Und was man ja auch dazu sagen muss, ich denke, da kann er einiges an Erfahrungsschatz wiedergeben, hat ja auch die gleiche Position gespielt, wie du sie jetzt spielst. Ja, was ich auch gelesen habe, beziehungsweise aktuell mitbekommen habe, du hast ein Wort beschrieben im Adventskalender des HSV. Bist du so ein klassischer Weihnachtsmarktgänger eigentlich?
Habe ich noch gar nicht gesehen, das Video. Das war eher so eine spontane Sache, da hat der Verein von uns ein bisschen Kreativität gefordert. Nicht so eigentlich, also es muss auf jeden Fall gemacht werden in der Weihnachtszeit. Ein, zwei Glühwein kann man sich auch gönnen, 2, 3 Tage vorm Spiel, nach dem Training. Allerdings ist das jetzt nicht meine Hauptaktivität.
Aber Weihnachten dann mit der Familie zusammen ist ein bisschen schwierig, ne? Mit der Distanz, ihr habt wieder Spiele, das ist nicht so einfach.
Ja, ich habe Glück, dass die dieses Jahr mich hier besuchen kommen. Ich bin auch wirklich glücklich darüber, dass mein Vater es auch jetzt nach 1,5 Jahren hierher schafft. Meine Geschwister, meine Mutti waren schon hier. Die kommen jetzt nochmal zu Weihnachten und gucken sich das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen an am 27. Dezember. Und bin ich wirklich sehr glücklich drüber und freue mich da riesig drauf.
Ist nochmal ein schöner Abschluss dann zum Jahresende 2014, ne, gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also ich sag mal, schlimmer hätte es kaum kommen können.
Schön wird es nur sein, wenn wir Punkte holen.
Ja, dann wünschen wir euch dafür natürlich viel Erfolg. Ken, ich danke dir recht herzlich, dass du zur Verfügung gestanden hast. Wünsche dir natürlich auch eine schöne Adventszeit und vor allem viel Gesundheit. Das ist ja bei Sportlern immer besonders wichtig dann für das neue Jahr. Das soll es gewesen sein mit Episode 53 von Kreis ab. Ich möchte gerne noch die Quizfrage auflösen von letzter Woche. Da wollten wir nämlich wissen, wer der erste Nationalspieler des TuS N. Lübecke war. Das war Herbert Lübding. Kommt aus Dankersen, also eigentlich ein Grün-Weiß, hat dann doch für den Erzrivalen gespielt. Und das war also die Lösung zur Frage aus der Vorwoche. Dieses Mal ist es ein wenig leichter. Ich würde gerne wissen, wo unser heutiger Interviewgast denn geboren ist. Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben an facebook.com/kreisab oder über twitter@kreisab.de. Gegen Ende der Woche sind wir dann übrigens schon wieder zu hören, dann mit dem zweiten Teil unserer Vorschau auf die Europameisterschaft der Frauen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.